Herzlich willkommen beim Podcast der IchDus Gemeinde Frankfurt. In diesem Podcast wollen wir dir die Gelegenheit geben, eine gute Botschaft zu hören. Wir sind eine evangelische Freikirche und gehören dem Gemeindeverbund Foursquare Deutschland, den deutschen Zweig der weltweiten Foursquare-Bewegung, an. Mit den anderen evangelischen Kirchen teilen wir das Erbe der Reformation. In der Gestaltung unseres Gemeindelebens pflegen wir eine evangelisch-charismatische Ausrichtung. Mit allen Gemeinden teilen wir das apostolische Glaubensbekenntnis, dessen Grundlage ein Weltbestseller ist, die Bibel. Mehr über uns erfährst du auf www.ichdus.de. Nun aber viel Vergnügen mit unserer neuesten Ausgabe mit Pastor Jochen Geißelhardt aus seiner Predigt vom 24. September 2023. Gott ist treibende Kraft.
Der Vorteil ist, hier vorne zu stehen, ich kann auch gleich mein Zeugnis weitergeben. Ich dachte, ich habe auch mal was zu sagen. Ne? Ich war auf einer Mission, ich bin gestern Abend aus Albanien zurückgekommen, ich war ein paar Tage in Albanien, und in der Regel ist meine Mission bei der Gelegenheit, Leiter zu ermutigen, auch mal in Gemeinden zu predigen, also so Dinge zu tun, die ich eigentlich ganz gut kann und gut drauf habe. Wir hatten auch eine super Zeit gehabt und dann, ich bin davon ausgegangen, dass die Freitagabends Gottesdienst haben, aber die haben Jugendabend, dachte ich, oh ja, das geht mich ja nichts an. Und dann sagen, nee, du sollst am Jugendabend, denen sollst du was weitergeben. Und dann dachte ich, grundsätzlich, ja, kann ich schon machen, aber nach einer Weile dachte ich, die ganzen Predigten, die ich habe, die, manchmal wärme ich eine Predigt auf oder so, ne, customize die noch ein bisschen, das passt alles nicht, das hab's so gespürt. Dann hatte ich noch eine Stunde und dann sagt, Herr, jetzt muss ich laufen gehen, muss beten, du musst mir jetzt irgendwie ein Wort geben, das da passt. Und ich bin losgelaufen, übrigens, die hatten da 38 Grad, ne? Hier ist echt angenehm frisch, trotz Sonne. Während ich so vor mich hingeschwitzt habe, kam eine Bibelstelle. Ich wusste gar nicht genau, wo die steht, musste ich nachher nachschlagen. Und der Inhalt ist auch gar nicht so wichtig, aber das Spannende war eine Bibelstelle und, jetzt seid ihr sicherlich überrascht, 3 Punkte dazu. Und als ich wieder zurück war bei Ihnen zu Hause, habe ich das schnell aufgeschrieben, niedergelegt, damit ich es nicht vergesse, weil ich auch empfunden habe, dass da waren ein paar Sätze dabei, sagt, die sollst genau so, sollst du die auch zitieren, weitergeben. Das habe ich gemacht, die waren auch begeistert und berührt, fanden sie toll. Ne? Aber das Besondere daran war, am nächsten Tag saß ich mit dem Leiter, dem Sokol, zusammen und wir hatten, wie das da üblich ist, einen Kaffee zusammen. Und dann fragte er, wie war denn das in der Jugendstunde? Sag ich, hast du das nicht mitgekriegt? Du bist doch dann am Ende da gewesen. Sag ich, nee, er kam gerade in dem Moment rein. Er hat nicht mitgekriegt, was ich gesprochen habe. Habe ich ihm das erzählt und guckte mich mit großen Augen und sagt, das ist exakt die Bibelstelle, die ich eine Woche vorher bei der Jugendfreizeit hatte. Und zwei dieser Aussagen, die ich gemacht habe, hat er gesagt, das ist genau das, was ich Ihnen eigentlich mitgeben wollte. Und ich in meinen anderen Worten gesagt habe. Und ich dachte, wow, Heiliger Geist, du hast es echt drauf. Ich weiß das, ich glaube das auch und trotzdem ist es für mich begeisternd, sowas zu erleben. Immer wieder neu. Ich finde das stark. Missionssonntag und natürlich sammeln wir für unsere Außenmissionare Beate Kivine in Tansania oder auch mal Kasachstan. Wir haben ja auch Anliegen hier in der Stadt, wenn wir für die Stiftung sammeln oder dergleichen. Aber Missionssonntag ist eben auch eine Erinnerung an uns, dass jeder von uns auf Mission ist. Wir sind alle gesandt zu verschiedenen Plätzen und wir versuchen natürlich als Gemeinde Angebote zu schaffen. Das ist jetzt mit Stefan nicht abgesprochen, aber ich dachte, wo ich jetzt so Hans reden hörte, wir haben uns getroffen zum Bibellesen, sage ich, natürlich bieten wir einen Alpha-Kurs an, aber das sollte keinen von euch hindern, zu Hause mit Leuten, mit den Nachbarn auch Alpha-Kurse zu machen oder Bibelleseabend oder Chosen-Anguck-Abend oder wir reden über den Glauben-Abend. Genau dafür sind wir da. Weil ihr an Ecken und Enden gekommen kommt, wo andere nicht hinkommen. Wir sind alle gesandt. Und es bedarf, und vielleicht sagst du, oh, ich kann das nicht erklären, ich weiß, Gott verlangt nie mehr als das, was wir können. Wir sollen nie mehr sagen als das, was wir wirklich von Herzen wissen. Wir brauchen kein Theologiestudium, um das Evangelium weiterzugeben, wenn Christus in unseren Herzen ist. Amen. Das reicht eigentlich schon als Botschaft, aber es wäre schade, das, was ich vorbereitet habe, nicht euch mitzuteilen. Ich möchte mal anknüpfen am letzten Sonntag. Ich möchte mal schauen, wer war letzten Sonntag nicht dabei? Nicht. Oh, doch so viel. Ich hoffe, ihr habt euch schon mal die Predigt angeguckt. Auf www.ichdus.de kann man das. Auch mit Bildern. Und es ist insofern wichtig, weil es war eine prophetische Botschaft, die wichtig ist, dass wir uns merken. Und jetzt bitte ich mal unseren verletzten Lars, meinst du schaffst das? Der Alexander hat gepredigt, Alexander Endel, und hat letztendlich das weitergegeben, was er auf dem Herzen hatte und hat uns Bilder mitgebracht. Preis dem Herrn, dass der Beamer da auch voll funktioniert hat. Denn die Bilder, das ist ja beim Prophetischen oft so, dass Bilder entstehen und diese Bilder transportieren Wahrheiten, die transportieren Dinge, die Gott uns sagen möchte. Und ein Bild, ich habe ihn dann direkt angeschrieben, ich bin heimgefahren, ich habe die Wochen-News geschrieben und da kam es mir so, das ist ein wichtiges Bild für uns. Das müssen wir vor Augen haben. Und da habe ich gesagt, kannst du das Ding irgendwie drucken lassen oder bestellen, dass wir das haben können? Und so sieht es aus. Jetzt guckt mal, da, ob der Lars das hinkriegt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das war das letzte Bild von der Predigt. Wie gesagt, ihr müsstet euch die anhören, um das Ganze mitzukriegen. Und das war das letzte Bild. Nach dem, was wir alles erlebt haben, und es, dieses Bild des Schiffes ist ein Bild für die Gemeinde, die durch einen schweren Sturm ging, angeschlagen war, notdürftig geflickt wurde und irgendwie sind wir wieder in See gestochen. Das letzte Bild ist, wir haben jetzt aber wieder Mission. Wir entdecken neues Land. Auf Kurs, neues Land. Das wollen wir hier auch aufhängen, damit es uns vor Augen ist. Danke, Lars. So schnell, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Das lag nicht oben beim Büro. Ich habe das Ding gesucht. Wir wollen uns das vor Augen halten und zwar mit zwei Hintergründen. Zum einen, die ganzen anderen Bilder, die waren hilfreich, um zu erklären, warum dieses Bild jetzt da ist, aber das wollen wir dabei auch belassen. Das ist immer so leicht, immer über die Vergangenheit zu reden, was da mal war. Hören wir mal damit auf, das ist gewesen. An dem wollen wir uns orientieren. Wir sind auf Kurs. Gott gebraucht uns. Gott möchte uns in neues Land führen und das wollen wir vor Augen halten. Und ich bin dann, habt ihr gesagt, mach da nicht mal nur irgendwie so ein Plakat, weil Plakate sind immer schön, sondern ich dachte, machen wir noch besser, damit ihr auch was davon habt. Und ich habe ihn gebeten, so Postkarten auch noch zu drucken, die sind heute sind auch gekommen rechtzeitig. Das heißt, da draußen nachher, wo rechts direkt hinter der Tür, da liegen die aus, dann dürft ihr euch gerne eine mitnehmen, wenn ihr wollt, sodass ihr das A vor Augen halt, das ist, was ich das jetzt ist. Ich habe sie mal die HMS, ich das genannt. Die britischen Schiffe heißen so Her Majesty's Ship. Ich finde, das passt auf uns auch, oder? Wir sind auch so Her Majesty's Ship. Nehmt es euch mit, legt es in die Bibel, klebt es an die Küchentür oder Kühlschranktür, die man nie aufmachen sollte, unnötig. Und wenn ihr es seht, betet, sagt, Herr, schenke uns immer vollen, wie heißt das, vollen Wind in den Segeln? Und einen Haufen Wasser unterm Kiel oder so, dann muss ich mal Lars fragen, der ist unser Skipper hier, der weiß, wie das geht mit dem Segeln, dass wir uns daran erinnern. Gott hat was vor mit uns. Gott hat etwas vor mit uns. Nicht nur mit uns, sondern mit vielen anderen, aber auch mit uns. Und das wollen wir vor Augen haben und nicht, was mal war und wie das war und was doof war, sondern was Gott mit uns vorhat. Deswegen schnappt euch eins, ich habe es gleich in meine Bibel reingefummelt. Ich will das vor Augen halten und will mich immer wieder daran ermuntern, solange Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott mit uns ist, dann werden wir schon voranschippern und wir werden gespannt sein, was für Ufer wir entdecken. Das ging ja schon Kolumbus so, ne? Der wollte ja nach Indien segeln und hat danach irgendwie das, was er gefunden hat, dann die Westindies genannt, ne? Westindien. Erst später haben wir herausgefunden, dass das Amerika ist. Aber das kann uns auch passieren. Ne? Wir denken, wir schippern wo los und meinen, das müssen wir erreichen und dann landen wir vielleicht wo ganz anders an. Das Land, was Gott uns gibt, ist das Land, was wir haben wollen. Und deswegen habe ich euch einen Vers mitgebracht, den trage ich schon seit Wochen mit mir rum. Und als ich dann, mein Alexander hatte mir das schon vorher präsentiert. Ich habe die eine oder andere kleine Anmerkung gemacht und habe gesagt, wie wäre es, wenn du es darüber predigst, wenn du das der Gemeinde vorstellst, was du auf dem Herzen hast. Ich finde das ermutigend. Ich finde das stärkend, vor allem wenn wir empfinden, so sieht Gott uns. Und er gibt uns ein Bild für die Zukunft. Und das sagt er, die Bibel in Jeremia 29,11. Ich meine, Gott, der Gedanken über euch hat, der Zukunft und der Hoffnung. Alles andere wegwerfen. Gottes Gedanken für uns sind Zukunft und Hoffnung. Und ein Vers beschäftigt mich seit längerem und ich habe da hin und her überlegt, was soll ich daraus machen? Natürlich Apostelgeschichte, ist ja klar. Wobei, eins muss ich korrigieren, Alexander hat dann gleich gesagt, naja, hier muss man über Apostelgeschichte predigen. Nein, muss man nicht, haben auch nicht alle. Ich gehe durch die Apostelgeschichte, ich lade alle anderen Prediger auch ein, Text aus der Apostelgeschichte zu nehmen, aber wenn da gerade nichts ist, was der Herr spricht, dann darfst du auch anderes nehmen. Aber ich habe Apostelgeschichte und zwar 18, der Vers 9. Es ist Paulus in Korinth, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Er kommt daher, ein paar sind interessiert und dann gibt es Opposition in der Synagoge. Sie sind dagegen, er trennt sich von ihnen, fängt mit einem der Synagogenvorsteher sozusagen einen Hauskreis an. Sowas, was ihr angefangen habt. Wer weiß, nachher gibt es nachher noch eine Hausgemeinde. Wenn die Nachbarn mitkriegen, was, ihr trefft euch da dauernd? Was macht ihr da? Das sagt, kommt doch dazu, wir lesen Bibel. So kann das manchmal gehen. Also sowas hat er auch gemacht in Korinth. Und eines Nachts bekommt er, heißt es hier, ein Traumgesicht. Vers 9. Der Herr aber sagte zu Paulus bei Nacht in einem Traumgesicht, fürchte dich nicht, sondern rede weiter und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun. Denn ich habe ein zahlreiches Volk in dieser Stadt. In diesem einen Vers bringt Gott gleich drei Verheißungen an den Mann. Und diese drei Verheißungen gelten nicht nur Paulus, sondern sie gelten auch uns. Erstens, ganz einfach, fürchte dich nicht und rede weiter. Ich meine, nicht zu fürchten, das ist schön, ne? Aber der Herr hängt da was dran. Er sagt, fürchte dich nicht zu reden. Also wer jetzt Hans Günther da und nicht Stefan für den Alpha-Kurs vorzustellen, dann sagt er, er sagt immer, wir müssen einladen. Ob die Leute dann kommen und ja sagen, ist was anderes. Aber wenn wir es nicht tun, kriegen die das nicht mit, dass da eine Möglichkeit besteht. Und ich glaube, das ist die Ermutigung Gottes an uns. Fürchte dich nicht, rede weiter. Manchmal sind wir entmutigt, weil wir vielleicht Erfahrungen gemacht haben, die nicht so ermutigend waren. Rede weiter. Es geht nicht darum, wie viele du erreicht hast. Sozusagen, ne, wie früher die Kampfpiloten, ne, die so Striche für jeden abgeschossenen Feind dran gemacht haben. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir nicht aufhören zu reden. Das ist unsere Verantwortung. Ob jemand sich einladen lässt, ist nicht unsere Verantwortung. Wenn wir beten für Heilung, es ist nicht unsere Verantwortung, wir heilen nicht, Gott tut es. Aber wenn wir nicht beten, dann werden wir auch nichts erleben. Lasst uns mutig sein, fürchtet euch nicht, redet weiter. Zweitens sagt er, ich bin mit dir und niemand wird dich antasten. Wir sind in einer Welt, die nicht positiv auf uns gestimmt ist. Das hat Jesus klipp und klar gesagt. Er geht sogar so weit und sagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist ja Harakiri, das ist ein Selbstmordkommando, muss man nicht dann sagen. Und ja, für manche Christen hier in Deutschland weniger, wir kriegen vielleicht irgendwie einen dummen Spruch nur an den Kopf geworfen. Aber in anderen Ländern kann es bedeuten, dass du dein Leben dafür gibst. Aber Jesus sagte auch mal, fürchtet euch nicht vor denen, die euch Hab und Gut nehmen können, selbst das Leben nehmen können. Nach dem Motto, was, das alles? Aber den Christus in unseren Herzen kann uns niemand nehmen. Deswegen, Gott sagt, ihr steht unter meinem Schutz, ich bringe euch ans Ziel. Er passt auf seine Kinder auf. Wäre ein Moment, Halleluja zu sagen oder sowas. Ein bisschen Begeisterung. Ah, ist das nicht? Sonst muss ich die Maren wieder nach vorne holen, oder? Zurück zur ersten Liebe heißt vielleicht auch zurück zur ersten Begeisterung. Gott ist gut. Und das Dritte, was er sagt, denn ich habe ein zahlreiches Volk in der Stadt. Ich möchte gleich eines davon sagen, was zahlreich bedeutet, wissen wir nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir Qualität mit Menge verwechseln. Mit Quantität. Dass wir sagen, wenn der Raum wieder voll ist und wir wieder alle Stühle rausstellen, dann sind wir richtig. Das wissen wir nicht. Wir sind dann richtig, wenn Gott sein Volk sammeln kann und die bringt, die er bringen will. Und wie viele das sind, entscheidet er, nicht wir. Aber er sagt, er hat ein zahlreiches Volk. Ich meine, das kann ich mir gut vorstellen, ne? Seitdem ich jetzt hier so seit 3 Jahren nach Frankfurt pilgere, mit der Bundesbahn, die hilft mir, wie heute Morgen, und dann hier durch die Straßen laufe, dann denke ich, schon eine große Stadt. Ein paar von euch haben mich ja schon mal in Bühl besucht, ne? Mit den 30.000 Einwohnern, da triffst du da irgendjemanden, den du kennst. Ne? Das ist schon was anderes, das ist leicht vorstellbar, dass er hier ein großes Volk hat. Aber er hat überall sein Volk. Gott hat seine Leute. Das sind die Verheißungen, die er uns gibt, dass wir mutig bleiben und uns nicht von dem, was um uns herum ist, entmutigen lassen. Und das Zweite hier, daraus entwickeln sich für mich drei Erkenntnisse, aus diesen drei Verheißungen. Drei Erkenntnisse. Erstens, entspannen wir uns doch. Es liegt nicht an uns. Wir sind nur, oder wir sind, ja, Mitarbeiter in Gottes Reich. Er adelt uns als sagen, du bist mein Mitarbeiter. Und wenn Gott fragt, und wie, Herr, wenn jemand ihn fragt, und wie machst du das Ganze? Und sagt, hier, guck mal, das sind alles meine Mitarbeiter. Mit denen schaffe ich das. Jetzt guckt ihr mal rum, habt ihr Zuversicht, wenn ihr mal rumguckt, mit denen schafft es Gott? Da sind wir manchmal anderer Meinung, oder? Dann gucken wir an uns rum und denken, oi. Und dann sehe ich zum Nachbarn rüber und denke, wie, Herr, echt jetzt? Da versteht der Herr aber keinen Spaß. Ich mache das ein bisschen lustig, aber er versteht keinen Spaß. Ich habe das vor Länge und schon mal gesagt. Wir sind Gottes Plan und er hat keinen Plan B. Warum? Frage ich mich manchmal auch. Und dennoch, du und ich, wir sind Gottes Plan, um die Menschen mit dem Evangelium zu berühren. Ich nehme das einfach so hin. Und ich will mich entspannen, weil zum Beispiel in Jesaja 60, guck mal, ob ich das hier, da heißt es dann hier, der Kleinste wird zu einer Tausendschaft werden und der Geringste zu einem starken Stamm. Ich, der Herr, habe es verheißen und werde es zu seiner Zeit eilends verwirklichen. Jesaja 60, 22, falls ihr es rausrufen wollt, hier mag ich wieder meine Menge, ne? Er wird es eilends verwirklichen. Finde ich toll. Es wird Wirklichkeit werden. Wir schauen vielleicht in den Spiegel, wir schauen uns gegenseitig an, dann, also ich bin der Kleinste und du bist der Geringste. Und dann guckt Gott uns an und sagt, und ich mache aus dir eine Tausendschaft. Ich mache aus dir einen machtvollen Prediger. Ich werde dich gebrauchen, wie du das gar nicht vorstellen kannst. Und jetzt sind wir wieder da, wo Maren vorhin war. Ne? Wie war das? Ich habe keine Lust, nicht zu vertrauen oder irgendwie so. Da dachte ich, ja, du hast recht, Mann. Es liegt daran, ob wir ihm vertrauen, dass er uns gebrauchen kann oder nicht. Deswegen, lasst uns auf Gottes Größe schauen und uns nicht an unseren mickrigen Möglichkeiten messen. Wir können sowieso nichts tun. Du hattest von Nikodemus, wir können niemand bekehren. Ich kann niemand bekehren. Ich kann vielleicht eloquent reden, einigermaßen. Ich habe vielleicht auch eine Menge Bibelstellen parat. Aber das Herz eines Menschen zu erreichen, das kann nur der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist nicht wirkt, wird nichts wirklich Wichtiges passieren. Da kann ich noch so toll reden, da kann ich noch so machtvoll sein. Deswegen, ohne ihn können wir eh nichts tun. Lasst uns vertrauen, dass er uns gebraucht. Auf Gottes Größe wollen wir schauen, nicht auf unsere mickrigen Möglichkeiten. Das Zweite ist, Gott hat ein Volk in dieser Stadt, und das sammelt er. Und das hat er übrigens schon immer getan. Das ist sein Business von Anfang an. Seit dem Sündenfall macht er ziemlich deutlich, ich hole mir die Menschheit wieder zurück. Das nennt man den Heilsplan Gottes. Da kann man in der Bibelschule locker mal eine Woche drüber lernen und durch die ganze Bibel gehen und es kommen immer wieder solche Elemente heraus. Ich möchte euch eine Stelle, die ich die Tage, habe ich noch nachgepflegt, in meiner Bibellese gelesen habe. In Zephania, das sind so diese kleinen Propheten, die man schnell überblättert, weil sie nur drei Kapitel haben. Aber Zephania wird gerne zitiert, weil da am Schluss so ein Vers ist, dass Gott über uns jauchzt mit Frohlocken und Freude. Sowas lesen wir immer gerne, gell? Das wird deswegen gerne und häufig zitiert. Man darf aber ruhig auch den Rest des Buches lesen, das ist auch Gottes Wort. Und ein paar Verse davor, in Zephania 3, Vers, Moment, 12 und 13. Und ich nehme das aus dem Text raus, also lest gerne nochmal nach. Da heißt es, und ich werde in deiner Mitte ein demütiges, Achtung, und geringes Volk übrig lassen, das sein Vertrauen auf den Namen des Herrn setzt. Die dann von Israel noch übrig sind, werden nichts Unrechtes mehr tun und keine Lüge reden und in ihrem Mund wird keine trügerische Zunge mehr finden, sondern sie werden eine ruhigen, weidende und sich lagernde Herde bilden, die von niemand aufgeschreckt wird. Klingt es nicht so ein bisschen auch nach dem Wort, das Gott dem Paulus gibt in diesem Nachtgesicht? Ein geringes Volk? Gott sieht uns anders, wie wir uns sehen. Und wir sind auf dem Weg, zunehmend zu kapieren, was er damit meint, wenn er solche Dinge sagt. Er achtet auf andere Dinge. Er achtet darauf, ob wir ihm vertrauen. Er achtet darauf, ob wir ihm folgen, ob wir glauben, dass das, was er sagt, wahr ist. Zephania 3, 12 bis 13. Und Gott sieht weiter als wir und sieht seine Kinder, wo wir sie nicht sehen können. Zum Beispiel auf der anderen Seite vom Nachbarszaun, ja, wo man nur guten Tag sagt. Gott hat es schon lange gesehen, lang vorbereitet. Zum Glück wart ihr bereit, wo der Moment war, zu sagen, okay, wir sind da. Ich zitiere das mal jetzt nur, ihr müsst mir glauben, dass es darin steht. Das ist so ein Text in 1. Könige 19, der gerne vor allem auch in Leitertagungen, so mit Pastoren und Verantwortlichen weitergegeben wird. Da geht es um Elia, der gerade eben diesen Riesenerfolg hat auf dem Karmel, ne, die Baalspriester überwunden hat, Feuer fällt vom Himmel, yep, das, was wir sehen wollen. Und danach fällt eine richtige fette Depression. Das ist nicht, was wir sehen wollen. Er ist vielleicht erschöpft, was auch immer. Und dann läuft er in der Gegend rum und der Engel des Herrn kommt und fragt ihn, was machst du? Ne? Und sagt er, ich habe für den Herrn geeifert und ich allein bin übrig geblieben. Also es trieft ja so vor Selbstmitleid. Ne? So, ich allein, nur ich, niemand sonst. Und dann sagt Gott klipp und klar, ich habe noch 7000 andere, die ihre Knie nicht vor den Baalen gebeugt haben, von denen du keine Ahnung hast. Übrigens, das Witzige ist, im Kapitel vorher, in 1. Könige 18, begegnet Elia einem solcher Wege, wie Gott seine Leute bewahrt, nämlich dem Obadja, habe ich vor Jahren mal drüber gepredigt, ein Mann, dessen Namen man ganz schnell wieder vergisst, der wurde vom König ausgesandt, den Elia abzuholen und dann sagt er, trifft er ihn auch noch und dann sagt Obadja, wahrscheinlich wird der Herr dich wegnehmen und dann werde ich gekillt und bitte bedenke doch, ich habe 250 Propheten versteckt und versorgt. Obadja war einer, der ganz treu Menschen, die Gott dienen, versorgt haben. Also da haben wir schon mal die ersten 100 von den 7000. Gott weiß, wo sie sind. Wir sind nicht die Einzigsten. Auf unseren Schultern lastet nicht die ganze Verantwortung. Also entspannen wir uns. Gott hat ein großes Volk, von dem wir nichts wissen und auch nicht immer was wissen müssen. Gott sieht weiter, als wir es je könnten. Und das sollte uns entspannen. Nun, ganz zackig, drei Konsequenzen aus dem, was wir gerade herausgefunden haben. Erstens, ich habe es jetzt ein paar Mal schon zitiert, lasst uns einüben, auf Gottes Größe zu schauen und nicht auf unsere mickrigen Möglichkeiten. Ihr habt dieses schöne Bild gesehen, wir werden irgendwie schöne Plätze finden, wo wir das aufhängen, damit wir daran erinnert werden. Und dennoch ermutige ich euch, oh, wie cool. Also ich wollte es jetzt nicht da aufhängen, aber so geht es auch. Danke, lieber Urs. Was wollte ich sagen? Ah, tolles Bild, aber dennoch lasst uns nicht zu viel auf dieses Schiff gucken, sondern nach vorne gucken. Denn auch dieses Schiff, wenn wir zu lange drauf gucken, ist mickrig, ist auch nicht gerade der Brüller. Aber die Zukunft, die Gott mit uns gestalten will, das ist, wonach wir uns sehnen. Das ist, wo wir der Herrlichkeit Gottes begegnen. Also lasst uns auf Gottes Größe schauen. Und wir machen uns nicht mehr selbst klein. Wenn Gott uns gerade zu Mitarbeitern seines kosmischen Programms gemacht hat. Vergesst es nicht, ne? Er hat ein weltumspannendes kosmisches Projekt am Laufen. Und wir sind Teil davon. Du bist Mitarbeiter davon. Mach dich nicht klein. Sondern sag, ich bin Teil von Gottes Crew. Und ich tue, was ich tun kann und vor allem das, was er mir sagt. Und drittens, auch wenn das wirklich eine altbackene Erkenntnis ist, wir wollen uns nicht miteinander vergleichen. Wenn wir anfangen, uns miteinander zu vergleichen, auch wenn ich auch so schöne Bilder haben könnte wie der Alexander, dann, na, dieses Wenn-Dann, es ist verheerend. Aber es gibt einen Vergleich, den wir anstellen sollen. Und unser Vergleich ist immer mit dem Jesus. Wir vergleichen uns mit Jesus. Sag, wie viel von Jesus steckt schon in mir drin? Das ist schon in Ordnung. Denn das ist das, was Gott in uns ja tun will, immer mehr den Jesus in uns hervorbringen. Und deswegen möchte ich aufmerksam sein, Herr, wo möchtest du noch an mir arbeiten? Wo möchtest du noch mehr dich, den Jesus in mir, sichtbar werden lassen? Das soll geschehen in mir. Da will ich mich verändern. Wir sind alle auf dem Weg. Keiner von uns ist angekommen. Aber das ist mein Bezugspunkt, Jesus. Nicht der Lass. Obwohl das verlockend wäre. Versteht ihr? Lass uns an der Stelle entspannt sein. Wir tragen nicht alle Last auf unseren Schultern. Wir sind aber Teil seiner Truppe. Wir wollen sehen, dass Jesus zum Zug kommt und vor allem in uns. Amen. Es gibt die Gelegenheit, das ein bisschen zu reflektieren, während Vincent sich jetzt bereit macht, sich verstöpselt und was man da so alles macht, wenn man Lobpreis tut. Und ja, Klaus macht sich schon auf. Ich will auch euch einladen. Wir haben Beter, die hinten in der Ecke bereitstehen. Wenn ihr das Gefühl habt, Gott möchte da was befestigen, dann geht doch gerne dazu. Lasst für euch beten. Denn Gebet brauchen wir, jeder von uns. Und das ist die Gelegenheit. Während des Lobpreises sind sie bereit, mit und für euch zu beten.
Wir hoffen, die Predigt hat dir einen wertvollen Impuls für dein Leben gegeben. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann besuch uns doch einfach in unserem Gottesdienst in Frankfurt am Main, Niete. Mehr über uns erfährst du auf www.ichtus.de.